freue mich nach dieser kurzen Pause, die ich angekündigt hatte, dass wir hier weitermachen können. Ich hoffe, ihr habt diese Pause gut überstanden und seid wieder frisch zum Hören dabei. Also, die nicht wissen, von was ich rede, wir sind in unserer fortlaufenden Betrachtung im Römerbrief und haben letzte Woche Sonntag eine Pause eingelegt und möchten jetzt wieder weitermachen. Ich freue mich. Und ihr auch, denke ich. Wir wollen den Text lesen. Römerbrief, Kapitel 14. Wenn jemand eine Bibel fehlt, da liegen noch welche. Nimmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Einer glaubt, alles essen zu dürfen. Wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Wer isst, verachte den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, richte den nicht, der isst, denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn Gott vermag ihn aufrecht zu halten. Dieser hält einen Tag höher als den anderen. Jener hält alle Tage gleich. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der achtet dafür für den Herrn. Darauf für den Herrn. Und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf für den Herrn. Wer isst, der isst für den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn leben wir, so leben wir dem Herrn und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über Tote als auch über Lebende Herr sei. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. So wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Lass uns nochmal kurz stille werden. Herr, wir danken dir für dieses Wort. Öffne unsere Herzen, unsere Ohren. Herr, nimm alle Sorgen und Plagen von uns weg und lass uns Hörer deines Wortes sein, damit wir Täter sind. Amen. Also, der Auftrag oder diese ganze Passage, in der wir sind, geht es ja darum, dass er uns aufzeigt, wie es aussieht, den Herrn Jesus Christus anzuziehen im Umgang miteinander. Wie sieht das aus, wenn einer den Herrn Jesus anzieht? Und hier haben wir diese Beispiele und die Hilfen. Nehmt den Schwachen im Glauben an, wie, also negativ, ohne über Gewissensfrage zu streiten. Und dann deckt er auf das Problem, einer glaubt, alles essen zu dürfen, wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Das kann ein Problem kreieren und das hat es kreiert. Heute haben wir andere Probleme, aber auch das könnte zu Schwierigkeiten werden. Ich möchte keine weiteren Beispiele dazu anführen, das habe ich ja ausreichend gemacht. Ich möchte nur auf eine Stelle hinweisen, wo wir betrachtet haben, das war vorletzte Mal, da ist mir ein Fehler unterlaufen. Und zwar, da habe ich einen Text und einen Namen verwechselt. Es ging darum, wo ich aufgezeigt habe, wo es um den Schwachen ging, dass der Schwache nur Gemüse ist und was das bedeutet in der Schrift, schwach zu sein. Es bedeutet buchstäblich, ihr erinnert euch, um einen Kranken, einer, der krank ist, der ist schwach. Und da hatte ich Beispiele genannt, also das würde auch Gläubige betreffen oder Ungläubige, das spielt keine Rolle. Aus Philipper 2, Vers 25 hatte ich zitiert und 2. Timotheus 4, Vers 20. Und da hatte ich die Namen verwechselt. In 2. Timotheus 4, Vers 20 geht es um Trophimus. Ja, er wurde krank gelassen. Ich hatte diesen Namen verwechselt mit Epaphras. Ja, in Philipper 2, Vers 25, da geht es um Epaphras. Also das ist nur kurz das, was ich da verwechselt, also was ich vertauscht habe, eine Korrektur. Also, das Problem ist, der eine glaubt, alles essen zu dürfen, der andere isst nur Gemüse. Das ist das Problem. Wie gehen wir damit um? Was machen wir? Paulus geht erstmal hin und erklärt die notwendigen Sachen, die wir wissen müssen. Er öffnet erstmal die Augen für das Verständnis füreinander. Wer, Vers 3, wer isst, verachte den nicht. Und dann gibt er Anweisungen. Wer isst, verachte den nicht, der nicht isst. Also das gilt dem Starken. Und dann dem Schwachen. Und wer nicht isst, richte den nicht, der isst. Also die Neigung des Schwachen ist zu richten. Richten, haben wir letztes Mal gesagt, ist an und für sich gar es ist neutral, weder schlecht noch gut. Ja, Jesus zum Beispiel, wo er von einem Simon eingeladen wurde, da von einem Pharisäer, der hieß Simon, er wurde eingeladen und siehe da, Jesus ist am Tisch und da kommt eine Frau und sie wäscht Jesus die Füße mit den Haaren und trocknet sie mit ihr, also nicht wäscht sie mit den Tränen und salbt ihn und trocknet dann mit den Haaren die Füße ab. Stellt euch vor, hier ist ein Haus eines Mannes, der sein Leben geweiht hat für den Herrn. Und hier kommt eine Hure und sie macht sich an Jesus zu schaffen und liegt da. Also wisst ihr, wenn wir heute da wären und diese Situation betrachten würden, jeder von uns, ja, wenn du einen Gerechtigkeitssinn hättest und wenn du einen moralischen Wert hättest, würdest du sagen, was? Jesus, du lässt dich da von der Hure an den Füßen rumfummeln? Also, das ist aber Schluss, das ist Ende. Ja? Du Mann Gottes, vergiss es. Ja? Ich möchte euch aufzeigen, es gibt viele Situationen, wo wir vielleicht die Leute verurteilen von damals, ja? weil wir das nicht einschätzen können. Wir würden das genauso sagen. Und dieser Simon, er hat Jesus verurteilt. Und aufgrund dieser Situation stellt Jesus ihm eine Frage und sagt, hör mal Simon, das sind zwei Leute. Zwei Schuldner. Einer schuldet 50, der andere 500. Beiden wird vergeben. Was denkst du? Wer wird mehr lieben? Wer wird den mehr achten und schätzen? Und Simon, er platzt raus. Ja klar, dem 500 vergeben wurde. Ja, er hat ein viel größeres Motiv dafür, um so zu leben. Und Jesus sagt, du hast richtig gerichtet. Ja? Du hast richtig gerichtet. Ja? Also, ich möchte hier aufzeigen in diesem Text, das Richten an und für sich ist nicht verkehrt. Aber was der Schwache verkehrt macht, er richtet den Starken. Und das sollte er nicht machen. Er ist falsch. Ja? Der Schwache, der den Starken richtet, liegt verkehrt. Also, er sündigt in diesem. Ja. Und in diesem Sinne stellt der Text den Starken und den Schwachen auf eine Stufe und sagt, hör mal zu, wenn du stark bist und du den Schwachen verachtest, ja, auch wenn die Verachtung selbst neutral ist an und für sich, ja, es gibt positive Verachtungen, wenn du deinen Bruder verachtest, sündigst du und handelst hochmütig. Und du Schwacher, wenn du richtest den Starken, wenn du den Starken richtest, so sündigst du genauso und in diesem seid ihr gleich. In diesem handelt ihr beide hochmütig. Ja. Obwohl der Text klar aufzeigt, es könnte vielleicht einen oder den anderen verwirren, dass ihr denkt, der Text bringt ja beide zusammen und sagt, okay, es gibt gar keinen Unterschied zwischen Starken und Schwachen. Oh, es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen Starken und Schwachen. Nur, wenn sie der eine verachtet und der andere richtet, diese Handlung ist Sünde und diese Handlung ist im gewissen Sinn identisch und gleich. Der Text geht jetzt weiter. Also, nachdem er klar gemacht hat in Vers 3 und ein Wort gerichtet hat an den Starken und ein Wort gerichtet hat an den Schwachen, dass er nicht richten soll, gibt er Gründe an dem Schwachen, warum er nicht richten soll. Und hier wird es interessant. Was würdest du einem Schwachen sagen als Grund, dass er nicht richten soll? Also, wenn ihr mich fragen würdet, ich würde dem Schwachen sagen, ja klar, er ist schwach. Er kann die Situation überhaupt nicht einschätzen. Ja? Er hat nicht das Potenzial, nicht das Know-how. Ja? Das ist der Grund, warum er nicht richten soll. Und wenn du auch so denkst, dass das der Grund wäre, dann liegst du falsch, zusammen mit mir. Der Text geht überhaupt nicht darauf ein, dass der Schwache zu schwach ist und aus diesem Grund nicht richten soll. Weil nur ein paar Verse später wird der Schwache aufgefordert zu richten. Ja, wir werden dazu kommen, Vers 13. Oder du denkst an die Worte Jesu aus Johannes 8, Vers 15. Die haben wir auch letztes Mal gelesen, wo Jesus sagt, ihr urteilt, ihr richtet nach dem Äußeren. Ich urteile, ich richte niemanden. Ja? Also weil er das Innere beurteilt. Und du sagst, ja klar, das ist, was der Schwache nicht könnte. Er würde nur äußerlich beurteilen. Aus diesem Grund sollte er nicht urteilen. Aber auch das ist nicht der Fall. Der Text nennt etwas anderes. Und der Text nennt jetzt drei Gründe. Ich muss auf meine Finger gucken, ob ich auch wirklich drei zeige. Also der Text nennt drei Gründe, warum er nicht richten soll. Und der erste Grund, warum der Schwache nicht richten soll, heißt, denn Gott hat ihn angenommen. Also Gott hat ihn, den Starken, angenommen. Du sollst den Starken nicht richten, weil Gott ihn angenommen hat. Und hier haben wir ein wunderbares Beispiel, das uns jetzt aufgezeigt wird, um das Annehmen. Wisst ihr noch, was die erste Botschaft war an den Starken, wie der Text anfing? Was sollte der Starke machen? Der annehmen, der Starke sollte annehmen. Und hier wird uns gesagt, dass Gott den Starken angenommen hat. Hier hast du also jetzt ein Beispiel, wie Gott angenommen hat. Und lass uns gucken, wie hat Gott denn angenommen? Hat Gott einen Menschen angenommen, um ihn einfach laufen zu lassen? Ich möchte nicht weit gehen, um das aufzuzeigen, wie Gott angenommen hat. Ich möchte im Römerbrief bleiben und auch nur in einem einzigsten Kapitel, um das zu zeigen, wie Gott angenommen hat, was das beinhaltet. Also annehmen bedeutet nicht einfach nur akzeptieren, wie er ist, sondern annehmen bedeutet aufnehmen für einen gewissen Zweck, für einen Grund, für ein Ziel. Und wir sehen, dass Gott einen jeden, den er angenommen hat, was macht er mit ihm? Wir gehen zum Römerbrief Kapitel 8 und nur in diesem einzigsten Kapitel möchte ich Dinge aufzeigen, die das beinhalten, was das bedeutet, Gott hat ihn angenommen. Okay, das ist der erste Grund, warum der Schwache nicht richten soll. Es ist ihm gesagt, Gott hat ihn angenommen. Okay, was macht Gott, wenn er annimmt? Vers 1. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, wo er angenommen hat. Das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Also das allererste, was hier aufgezeigt wird, wenn Gott eine Person annimmt, dann wird er gerechtfertigt. Gott nimmt nicht einfach so an. Und das muss der Schwache wissen, wenn Gott einen angenommen hat, ja, dann hat er diese Person gerechtfertigt. Dann hat er für ihn bezahlt. Er hat ihn gewaschen. Er hat ihn mit den Kleidern der Gerechtigkeit bekleidet. Er hat ihn in Christus hineinplatziert. Das ist das Erste, was uns hier aufgezeigt wird, was er macht. Zweitens, der Text geht weiter und zeigt auf, dass Gott, wenn er angenommen hat, dann heiligt er und vollendet. Beides wird in diesem Text aufgezeigt von Vers 9. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein, der ist nicht Kind Gottes. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch euch, eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Der Grund: Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Hier macht er unmissverständlich deutlich, diejenigen, die Gott rechtfertigt, in denen wird gearbeitet. Die werden nicht einfach so in Christus Jesus hineinplatziert. Die bekommen nicht einfach so die Gerechtigkeit Gottes übergestülpt, sondern Gott wirkt in ihnen durch seinen Geist. Wer das nicht erlebt, dass der Geist Gottes in ihm wirkt, wer den Geist Gottes nicht hat, der ist nicht Kind Gottes. Das muss deutlich und klar gesagt werden. Wer das nicht erlebt, hat keine Kindschaft, hat keine Hoffnung auf das ewige Leben, in dem der Geist Gottes nicht wirkt. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Also Heiligung und auch Vollendung in dem im Vers 11. Ja, spricht er von der Vollendung, dass wenn der Geist Gottes, wenn der Geist Jesus in euch ist, da ist die Hoffnung auf die Ewigkeit, auf die Herrlichkeit. Und ein bisschen weiter im gleichen Kapitel von Vers 28 fasst er das Gleiche nochmal zusammen und mit einer anderen Art und Weise, mit einem anderen Bild bezeugt er nochmal genau das Gleiche von Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Also was macht Gott? Er macht für seine Kinder alles zum Besten. Denn denen, die nach dem Vorsatz berufen sind, Ich lese nochmal. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Hier hast du diese Kette, was Gott macht, wenn er annimmt. Ja? Er hat vorherbestimmt, er hat sie dem Sohn, also dem Bild seines Sohnes gleichförmig gestellt gemacht, das ist die Heiligung, ja, die da geschieht. Er ruft, er rechtfertigt und er verherrlicht. Alles zusammengepackt in diesen Versen und von Vers 31. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Du, Schwacher, willst gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott hat ihn angenommen. Gott ist es, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Du Starker, willst du verurteilen? Willst du verachten? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allen überwinden wir weit, durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ist das nicht eine Antwort genug für den Schwachen, um ihm aufzuzeigen, Gott hat ihn angenommen? Das klingt vielleicht für den Schwachen, sogar wenn er erstmal nicht darüber nachdenkt, was das bedeutet, klingt das, oh super, Gott hat sich ihn vorgeknüpft, jetzt gibt's Dresche. Ne? Gott hat sich ihn geschnappt, Gott hat ihn angenommen. Ihr Lieben, vielleicht kriegt er auch Dresche. Ja, vielleicht kriegt er auch Strafe, vielleicht kriegt er auch Züchtigung. Aber dem Schwachen soll gesagt sein, als erster Grund, wisse, Gott hat ihn angenommen. Und das bedeutet, Gott wird mit ihm fertig werden, ja, wenn Gott ihn angenommen hat. Zweiter Grund, wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Also hier, selbst wie dieser Satz schon klingt, hier wird nach einer Berechtigung verlangt. Hast du eine gewisse Berechtigung, das zu tun? Wer bist du? Ja, mit anderen Worten, hast du diese Berechtigung, dass du den Hausknecht eines anderen richten kannst? In unserem Alltag, da wo wir uns befinden, umgibt uns das ständig. Das ist keine neue Frage. An jedem von uns ist klar, es gibt tausende Sachen, wofür wir eine Berechtigung brauchen. Auch in unserem Alltag. Selbst wir nutzen diesen Raum. Wir haben einen Schlüssel. Wir haben keine Berechtigung, diesen Schlüssel einfach zu vervielfältigen. Ein ganz einfaches Beispiel. Das ist nicht unsere Berechtigung. Und so könnten wir fortfahren. Diese Frage nach der Berechtigung ist dermaßen, in den Alltag verwurzelt, dass der Schwache das verstehen sollte. Du hast keine Berechtigung dafür. Keiner hat dir diese Berechtigung zur Verfügung gestellt, den anderen zu richten. Ich muss an Beispiele denken aus der Schrift, wo Jesus, wo er den Tempel gereinigt hat, wo er die Geißel genommen hat und durch den Tempel ging und die Leute rausgejagt hat, rausgepeitscht hat, die Tische umgedreht hat. Da kamen die schriftgelehrten Pharisäer und fragten genau das Gleiche. Wo ist die Berechtigung? Was für ein Zeichen gibst du, dass du das tun darfst? Das Gleiche finden wir bei Johannes wieder. Johannes, der da gepredigt hat in der Wüste, da kamen die Leute, die schriftgelehrten Pharisäer, und fragten ihn, warum taufst du, wenn du nicht der Jesus bist, wenn du nicht der Christus bist? Wo ist deine Berechtigung? Ihr Lieben, der Schwache, dem Schwachen wird ganz klar die Frage gestellt, hast du die Berechtigung, über den Knecht eines anderen zu richten? Das ist nicht mal dein Knecht. Das ist ein Knecht eines anderen. Du hast keine Berechtigung. Ist in diesem Satz, in dieser Fragestellung drin. Aber auch direkt das Wort, wer bist du? Also, wenn wir auf den ersten Grund sehen, der erste Grund hat uns hingeführt und den Schwachen dahin gebracht, dass er erstmal auf Gott gucken soll. Okay? Der erste Grund führte hin, der Schwache sollte das Handeln Gottes angucken. Der zweite Grund, warum er nicht richten soll, er soll auf sich selbst gucken. Und er ist nicht derjenige, der diese Berechtigung hat, zu richten. Wer bist du? Was denkst du von dir selbst, dass du das machen darfst? Und da diese Frage stellen wir uns nicht oft genug. Wenn wir einfach über einen anderen herziehen, denk daran, erinnere dich vielleicht an das letzte Mal, wo du gerichtet hast. Hast du dir diese Frage gestellt? Hast du dir den Text vor Augen geführt? Hast du Gott dich fragen lassen, wer bist du? Hast du diese Frage beantwortet, wer du bist? Ja, ich bin Mr. So und so. Ja? Ich habe Erfahrung. Ja? Ich habe so lange gelebt. Ich habe vieles gesehen. Ich habe studiert. Ich habe den Doktortitel. Ich bin Prof. Ich bin. Weißt du, wer du bist? Wer bist du? Das ist die Frage, die Gott an diesen Schwachen richtet, die er nicht überlegt hat. Geh mal zurück zur Schrift und guck, was Gott sagt, wer du bist. Nur ein paar wenige Stellen. Keine ausreichende und keine große Antwort, sondern nur aus wenigen Stellen, wie aus Psalm 8, wo sich der Schreiber verwundert über die Gnaden, Begnadigungen, über die Gnaden Gottes, die sich über sein Leben ergießen, wo er doch nichts ist. Was ist der Mensch, fragt er sich, dass du an ihn gedenkst. Er hat es erkannt, dass der Mensch nichts ist. Guckt mal, Hiob 14, Vers 1. Der Mensch, von einer Frau geboren, lebt nur kurze Zeit und ist voll Unruhe. Also hier wird der Mensch, also der natürliche, der normale Mensch, der von einer Frau geboren wurde, also jeder von uns, wird hier angesprochen. Wie eine Blume sprießt er auf und verwelkt, gleich einem Schatten flieht er und hat keinen Bestand. Wer bist du? Eine Blume, ein Grashalm, ein Schatten. Psalm 39, Vers 6, siehe, nur handbreit lang hast du meine Tage gemacht. Und die Dauer meines Lebens ist wie nichts vor dir. Wahrlich, jeder Mensch, wie fest er auch steht, ist nur ein Hauch. Wer bist du? Eine Blume, ein Hauch. Jakobus 4, Vers 14. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst. Ja, er vergleicht hier, spricht nicht direkt, was der Mensch ist, sondern was sein ganzes Leben ist, ein Dunst. Wir könnten viele Bibelstellen aufzeigen. Ich möchte nur hinführen, auf was der Text aufmerksam macht. Er Er fordert heraus, dass ein jeder diese Frage beantwortet, wenn er richtet. Wer bist du eigentlich, dass du richtest? Dass du die Berechtigung hast zu richten. In Johannes 8, Vers 50 sagt Jesus Folgendes. Ich aber suche nicht meine Ehre. Es ist einer, der sie sucht. Und er spricht vom Vater, der die Ehre sucht und sagt, und er richtet. Okay? Gott ist der Richter. Und in Johannes Kapitel 5, Vers 27 sagt Jesus, dass das Gericht ihm übergeben wurde. In diesen beiden Fällen, Gott ist derjenige und der Einzigste, der richtet, und Gott hat das Gericht Jesus übergeben. Und keiner von diesen beiden bist du oder ich. Ja? Also, wenn du richtest, denk daran, du hast keine Berechtigung. Denk daran, wer du bist. Und du bist nicht der Richter, du wurdest nicht über das hingestellt, dass du den Knecht eines anderen richten darfst. Dritter Grund. Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Ja, also, ich lese Vers 4 nochmal ganz, damit ihr wisst, wo wir sind. Ja, also, ich lese Vers 3 nochmal. Wer verachtet, also wer ist, verachte den nicht, der nicht ist, und wer richtet, und wer nicht ist, richte den nicht, der ist, denn Gott hat ihn angenommen. Ja, und hier erklärt er das jetzt. Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Als allererstes sagt dieser Text, hör mal zu, er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Ganz einfach. Es geht dich nichts an. Okay? Ganz klar und deutlich. Der dritte Grund zeigt auf, es geht dich nichts an, was mit dem anderen geschieht. Oh, wie meinst du, das geht mich nichts an? In der Art und Weise, dich das nichts angeht, wie könnt ihr euch erinnern an die Situation? Es ist nach der Kreuzigung, nach der Auferstehung Jesu. Er hat sich seinen Jüngern wieder gezeigt am See Genezareth, wo sie am Fischen waren. Und Petrus kommt jetzt raus und dann holen sie die Fische und dann sind sie da am Feuer. Und danach kommen diese bekannten drei Fragen. Und danach zeigt Jesus dem Petrus, was mit dem Petrus sein wird. Dass Petrus leiden wird und also wie sein Ende sein wird. Und Petrus fragt dann, wo er Johannes sieht. Jesus, was ist mit dem da? Ja, er will wissen, was ist mit Johannes? Ja, du hast mir jetzt gesagt, was mit mir ist, was mit mir sein wird, wie meine Zukunft aussehen wird, wie ich für dich leiden werde. Was ist mit diesem? Und da sagt Jesus ihm genau das Gleiche. Hör mal zu, Petrus, es geht dich nichts an. Gar nichts. Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Also halt dich daraus. Das, was ich mit Johannes mache, geht dich nichts an. Und in der gleichen Weise sagt er hier, hör mal zu, warum du nicht richten sollst, der dritte Grund, es geht dich nichts an. Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Und jetzt, Moment mal, sagst du, was bedeutet denn, er steht oder fällt seinem eigenen Herrn? Bedeutet das nicht, er steht, also wenn er standhaft ist, das bedeutet, dass wenn er nicht sündigt, also er steht fest, das ist, wenn er nicht sündigt, dann steht er ganz fest für den Herrn, und wenn er fällt, bedeutet, dass er in der Versuchung gefallen ist, und das ist dann auch für den Herrn, vor dem Herrn, und beides geht dich nichts an, ob er steht oder ob er fällt. Wie geht das mich nichts an? Wir haben doch einen Haufen Bibelstellen, die uns dahin führen und sagen, wenn dein Bruder sündigt, so gehe hin und weise ihn zurecht. Wie mich geht das nichts an? Merkt ihr den Konflikt? Merkt ihr die Spannung? Habt ihr euch diese Fragen gestellt? Diese Herausforderung? Wie, das geht mich nichts an, ob er steht oder fällt? Dazu möchte ich nochmal hinweisen, was bedeutet wirklich stehen und fallen in diesem Text, wenn er von stehen und fallen spricht. Also, das Stehen ist tatsächlich ein Ausdruck von Standhaftigkeit und wird viel, also nicht so sehr viel, also 8-mal wird das genau in der gleichen Form gebraucht, aber jedes Mal wird das gebraucht in der Standhaftigkeit von Menschen, die gegen Sünde standhaft sind, in ihrem Leben standhaft sind, im Leben in der Nachfolge mit Christus, zum Beispiel 1. Korinther 16, Vers 13, der Aufruf, wacht, steht fest, also seid standhaft im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Ja, ich möchte keine andere anführen, einfach, es geht wirklich um das standhafte Feststehen. Was bedeutet fallen? Fallen ist aber ein Begriff, das meistens in der Schrift verwendet wird für einfach buchstäblich, wenn man eine Sache fallen lässt, ja, wenn eine Sache einfach fällt. Es wird gesprochen von den Vögeln, dass kein Vogel, kein Sperling, also nicht die, die hier vorne sitzen, vom Himmel fällt, ja, sondern es ist wirklich ein ganz normaler Begriff, der verwendet wird für Fallen. Es kann aber auch bedeuten, in wenigen Stellen wird das auch verwendet, in Sünde fallen. Aber in diesem Text geht es nicht darum. Also, in diesem Text spricht er nicht davon und sagt dem Schwachen, hör mal zu, ob dein Bruder feststeht in dem Herrn oder sündigt in dem Herrn, das geht dich nichts an. Darum geht es hier nicht. Ja. Er spricht aber zu dem Schwachen, der denkt, dass der sündigt. Okay, das muss ich erklären. Hier muss ich euch aufholen. Was ist das Problem des Schwachen? Meint ihr, der Schwache würde sich einfach so aufregen über eine Sache, wo er denkt, oh, das ist eine Kleinigkeit. Das macht gar nichts, das ist keine Sünde, das ist belanglos. Nein, für den Schwachen ist es ein Riesenproblem. Dieser hat die Freimütigkeit und geht hin und isst einfach Fleisch. Das, was man nie essen dürfte, das wäre Sünde. Für den Schwachen ist es Sünde. Also er sieht es als Sünde. Es ist nicht Sünde, okay? Aber im Blick für den Schwachen ist es Sünde. Er sieht das als Sünde. Für ihn geht die Welt unter. Wie? Er sündigt? Und in diesem Fall, ihr Lieben, wird zu dem Schwachen ganz klar gesagt, hör mal zu, halte dich raus. Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Dieser Satz wird nicht gesagt zu dem Starken. Deswegen in diesem Text müssen wir lernen zu unterscheiden, was wird an die Starken gerichtet, was wird an die Schwachen gerichtet. Wenn dieser Satz an die Starken gerichtet wäre, so hätten wir richtig Schwierigkeiten damit, dass der Text auf einmal sagt, er steht oder fällt seinem eigenen Herrn, weil es Sünde beinhalten könnte, okay? Und weil der Starke aufgerufen wird, wenn dein Bruder sündigt, dann geh hin und weise ihn zurecht. Wie im Galaterbrief Kapitel 6, wie im Korintherbrief und wie Jesus im Evangelium das klar macht, dass Sünde konfrontiert werden soll. Also, ich hoffe, ihr versteht es, dass es hier, er spricht von der Perspektive des Schwachen und er spricht den Schwachen an, dass er den Starken in Ruhe lassen soll. Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Und dann geht er weiter. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn Gott vermag ihn aufrecht zu erhalten. Und hier könnte man vielleicht genauer übersetzen, indem man sagen würde, weil der Text ja davon spricht, er steht oder fällt seinem Herrn, dass man weiter die gleichen Worte benutzt, was auch der griechische Text macht und wie wenige Übersetzungen es auch tun. Doch wird er stehen, denn der Herr vermag ihn stehen, standhaft, also stehen zu lassen. Er wird stehen. Das ist, was der Schwache wissen muss. Ihr Lieben, Gott vermag ihn stehend zu erhalten. Und Gott wird es auch. Lieber Schwache, sei dir gesagt sein, Gott hat ihn angenommen, ja? Gott hat ihn angenommen und er wird ihn stehend erhalten. Das spricht ganz klar und deutlich, dass hier dem Schwachen zugerufen wird, denk daran, es gibt einen Gott. Es gibt einen Gott, in dessen Hand der Starke steht. Und dieser Gott hat verheißen, dass die, die er gerettet hat, die wird er durchtragen bis ans Ende. Das muss dem Schwachen wiederholt gesagt werden, weil er ist zu schwach für gewisse Dinge. Er denkt nicht an 1. Thessalonicher 5, Vers 23 und 24, wo es heißt, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib mögen untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Und jetzt Vers 24, treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Also, ich möchte damit abschließen, der Aufruf an den Schwachen ist ganz klar und deutlich, du sollst nicht richten. Und dann kommen diese drei Gründe, die er dem Schwachen gibt, warum er nicht richten soll. Als erstes soll er auf Gott gucken, was Gott macht, wie Gott handelt und Gott hat ihn angenommen. Als zweitens soll er auf sich selbst gucken und sich die Frage beantworten und das deutlich werden lassen. Er hat keine Berechtigung, er ist nicht derjenige, was er denkt, dass er ist. Und drittens zeigt er auf und sagt, weißt du was, Schwacher, halt dich daraus. Gott hat ihn aufgenommen. Gott wird ihn standhaft erhalten. Gott wird mit ihm fertig werden. Gott wird ihn durchtragen. Er weist auf die Verheißungen Gottes hin und sagt, da ist Zuversicht und Sicherheit, weil er in der Hand Gottes ist.